Ja, das ist die Grundlage des Christentums. Hier geht es um alles oder nichts. Und das Wort Gottes war schon immer angefochten und ist es bis heute. Und ich habe mal so überlegt, wann fing das an? Wann fing es an, dass man das Wort Gottes in Frage stellt? Das war schon im Paradies bei Adam und Eva. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Heute ist Familiengottesdienst. In 2 Tagen ist Reformationstag. Dann erinnern wir uns an das, was Naemi uns eben schon so ein bisschen nahegebracht hat mit Martin Luther. Er hat versucht, die Kirche und das Wort Gottes wieder zusammenzubringen. Er hat durch seine Bibelübersetzung und den aufkommenden Buchdruck es dem einfachen Volk möglich gemacht, selber nachzulesen. Vorher war das nur Gelehrten und Theologen möglich. Diese traten als selbsternannte Mittler auf zwischen Gott und dem einfachen Volk, und sie haben es missbraucht, wie wir gehört haben, und sie haben das Volk ausgepresst. Den Text vom Sündenfall, den kennt, denke ich mal, jeder unter uns. Es ist es aber wert, dass es uns im Kopf präsent bleibt. Eine Schlange, die spricht und listig ist und auch noch von Gott gemacht. Eigenartig, ne? Für mich ist klar, dass sich der Böse der Schlange bedient. Er nutzt sie als Medium. Und hier haben wir schon das erste ganz wichtige Prinzip. Der Böse ist meistens nicht sofort auf den ersten Blick zu erkennen. Er wählt hier die Gestalt eines Tieres, die den Menschen bekannt war. Immerhin hatten sie ja allen Tieren Namen gegeben. Freundlich und harmlos tuend, anschleichen, nicht gleich so plump und nicht so offensichtlich. Er gibt keinen Befehl, so du musst jetzt Gott ungehorsam sein. Nein, er wählt eine andere Taktik. Zweifel sehen. Und diese berühmte Frage: Sollte Gott gesagt haben? Warum macht er das? Er möchte das kindliche Vertrauensverhältnis zwischen Adam und Eva zu Gott untergraben, sie zum Ungehorsam verleiten und damit unendlichen Schaden und unermessliches Leid verursachen. Lässt sich der Mensch vom Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber trennen, dann sind das die Folgen bis heute. Auch im Neuen Testament wird uns das gleiche Prinzip gezeigt. Im 2. Korinther steht: Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es auch nichts Großes, wenn sich seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Deren Ende wird sein nach ihren Werken. Es ist also im Prinzip das Gleiche damals wie heute. Der Böse versucht, Verwirrung zu stiften und die Menschen von ihrem Schöpfer und Erlöser zu trennen. Und das in böser Absicht. Es entspricht einfach seinem Wesen. Unser Herr Jesus sagt in Johannes 8 über ihn: Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wenn man das Grundprinzip erkannt hat, beginnt man, die Taktik des Bösen zu verstehen. Du kannst alles denken, glauben, tun. Hauptsache, es ist ein bisschen anders, als Gottes Wort es lehrt. Da ist für jeden was dabei. Verschiedene Religionen, Weltanschauungen, Philosophien, auch totale Gottesleugnerung, alles egal. Sogar Christ darf man sein, solange man der Bibel nicht so ganz unbedingt glaubt. Wie weit man am Ziel vorbeigeht, ist dem Bösen egal. Hauptsache vorbei. Dazu kommen dann auch noch die verschiedensten Versuchungen, Begierden, Angebote des Bösen. Auch das ist individuell verschieden und auf jeden persönlich zugeschnitten. Wir können ganz sicher sein, der Böse greift dort an, wo wir schwach sind. Das ist nicht immer gleich bei den Menschen. Ich habe mal einen Satz gehört, den ich mir gut merken konnte. Der Teufel verspricht viel, hält wenig und nimmt am Ende alles. Matthäus 24, Vers 24 steht: Es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Es ist wahrscheinlich zweckdienlicher und auch erbaulicher für uns, wenn wir uns diesem Thema eher von der positiven Seite nähern. Wir wollen uns mal ein paar Bibelverse vergegenwärtigen und auf uns wirken lassen. Für mich ganz besonders schön und beeindruckend, wir haben ja kürzlich erst eine Predigt darüber gehört, ist Johannes Evangelium der Anfang. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 3, 16 bis 19. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ein Vers, der ist für mich so fundamental wichtig. Da ist 0% Toleranz für irgendetwas anderes. 0%. Wir haben eben schon aus Psalm 119 ein paar Verse gehört. Es ist immer wieder erstaunlich, wie ähnlich die Gedankengänge da gehen. Ne? Ich habe nämlich auch daraus was. Ist aber zum Glück nicht ganz das Gleiche. Verse 103 bis 105. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Oder lasst es mich einmal sagen, was es für mich ist. Zum Ersten, warum ließ Gott sein Wort überhaupt durch Menschen aufschreiben? Hätte er das nicht selber machen können? Ich denke, die Antwort ist, damit wir überhaupt in der Lage sind, es zu verstehen. Ich habe mir so vorgestellt, wenn sich zwei Professoren über ein Sachthema unterhalten und daneben steht ein Kinderwagen mit einem Säugling. Und der Vergleich ist noch zu schwach. Was versteht der Säugling von dem Gespräch der beiden Pastoren, der beiden Professoren? Nichts. Und wir würden Gott auch nicht verstehen. Er macht es so, dass wir es aufnehmen können. Noch etwas Wunderschönes aus Philipper 2. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußert sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Bibel ist ein Geschichtsbuch. Sie teilt uns mit, wie die Welt entstanden ist. Woher all die Dinge um uns sind, die Tiere, die Pflanzen und schließlich auch wir selbst. Ich weiß, die Kinder lernen was anderes in der Schule. Ich habe jetzt gerade einen Vortrag bei DWG-Radio gehört. Die Wissenschaft weiß, dass die Evolutionstheorie falsch ist. Würde man das offiziell zugeben, würde das ganze Lehrgebäude einstürzen. Man müsste dann anders herangehen. Man könnte keinen Atheismus mehr vertreten. Daher hält man wissentlich an etwas fest, wo man weiß, dass es nicht stimmt. Und wenn wir uns die Welt betrachten, also meine liebe Frau und ich, sie fotografiert ja nun mal immer und ich muss dann mittrotteln, wir gucken uns dann so Sachen an in der Natur. Es kann nicht alleine entstanden sein, es ist zu perfekt. Gottes Wort muss stimmen, es geht nicht anders. Sie sagt uns auch, warum es so wüst zugeht auf der Welt. Seit dem Sündenfall lebt der Mensch unter dem Fluch der Sünde. Daher rührt all die Gewalt, der Hass, die Lüge, die Unmoral. Die Bibel teilt uns mit, dass Gott uns trotz allem liebt und welchen Weg er gegangen ist, um diesen Fluch der Sünde aufzuheben. Die Bibel stellt uns den Herrn Jesus Christus vor Augen, wie er auf diese Welt kam, wie er gelebt hat, was er geredet hat, welche Wunder er getan hat, wie er die Schuld aller Menschen, die es im Glauben annehmen, am Kreuz bezahlt. Die Bibel berichtet uns von seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Welt und noch darüber hinaus, aber auch im Kleinen für jeden Einzelnen persönlich. Die Bibel ist ein ethisches Buch. Gott teilt uns mit, was richtig und was falsch ist, was Sünde ist und was nicht. Vieles aus der Bibel findet sich auch in der weltlichen Gesetzgebung wieder. Heute erleben wir, was passiert, wenn die Menschen sich immer weiter von Gott und seinen Geboten entfernen. Was Gott Sünde nennt, wird zur Normalität erklärt. Dazu gibt es in Jesaja 5 eine schöne Textstelle: Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und sich selbst für klug halten. Es ist nicht das, was wir jeden Tag im Fernsehen sehen können. Es ist nicht genau das. Das ist hochaktuell. Die Bibel ist außerdem ein Buch, das uns die Zukunft offenbart. Viele Vorhersagen der Bibel und damit Gottes sind bereits eingetreten. Und auch das, was noch vor uns liegt, offenbart sie uns. Auch hier gilt im Weltmaßstab, aber auch für jeden Einzelnen persönlich. Werner Gitt hat mal anhand der Wahrscheinlichkeitsrechnung die bereits erfüllten Prophezeiungen betreffend den mathematischen Beweis angetreten, dass die Bibel stimmen muss. Ich denke, wir hatten das hier auch schon mal gehabt. Ich denke, ihr kennt das. Bei YouTube findet man das, Gottes Beweis mit Ameisen. Auch Roger Libby hat sich damit schon beschäftigt. Die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass die Bibel stimmt, ist unfassbar hoch. Das können wir mathematisch nicht mehr berechnen. Ich denke, wir alle spüren, ja, wir wissen, die Bibel ist unendlich wertvoll für uns. Verliert man die Bibel als das unfehlbare Wort Gottes, verliert man die Verbindung zu seinem Schöpfer. Man kann sie danach immer noch in den Händen halten, man kann sie lesen, studieren, Aber glaubt man ihr nicht, dann nützt sie einem nichts mehr. Man ist von Gott abgeschnitten, getrennt. Wir nun glauben ja dem Wort Gottes. Aber wie nun sollen wir mit ihr umgehen? Dazu erzählt uns der Herr Jesus selbst in der Bibel ein ganz leicht verständliches Gleichnis, das wir alle kennen. Aus Matthäus 7. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und das Wasser kam und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wollen wir uns mal die Frage gefallen lassen, worauf wir unser Leben gebaut haben? Ich laufe ja nur jeden Tag durchs Krankenhaus. Ich habe Kollegen, Mitarbeiter, ich sehe die verschiedensten Lebenskonzepte. Der eine versucht beruflich so erfolgreich wie möglich zu sein, der nächste sammelt Geld, der nächste sammelt Titel. Die Autos können gar nicht groß genug sein, Urlaub fahren, alles Mögliche. Das sind so die Menschen mitten im Leben. Dann habe ich aber auch das Klientel, dass ich Patienten sehe. Wir haben ja auch ein Pflegeheim, dann sehe ich sehr alte Menschen. Was ist das Fundament? Was trägt den Menschen? Man muss sich wirklich fragen, was bleibt? All die Dinge, die wir in diesem Leben tun, in materieller Hinsicht, auch akademischer Hinsicht, also ich habe ja nur 10 Klassen, ich kann da gar nicht mitreden, aber all das lassen wir zurück. All das lassen wir zurück. Was zählt denn wirklich? Wollen wir nochmal auf den Vers zurückkommen? Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich traue mich heute auch mal, auch wenn es im Internet ist, zu sagen, ein Pastor, der seinen Glauben verloren hat, der kann dir und mir nicht helfen. Er kann auch keine Antworten geben. Ich weiß, dass das heute in vielen Kirchen und Gemeinden üblich geworden ist, Bibelkritik zu üben. Man nennt sich dann wissenschaftlich. Man verpackt das mit klugen Worten, Ich möchte mein Leben nicht darauf bauen. Ich möchte, auch wenn andere Leute darüber lachen oder einen mitleidig angucken, ich möchte an diesem Kinderglauben festhalten. Und wenn wir von der Wahrscheinlichkeit her ausgehen, ich bin mir sicher, dass Gott sein Wort erfüllen wird. Ich kann nicht ganz genau sagen, was in welcher Reihenfolge wie geschehen wird, das weiß ich nicht. Aber gucken wir uns doch mal die Welt im Moment an. Also ich bin kein Wissenschaftler, aber für mich sieht es so aus, als ob sich das Szenario langsam aufbaut, dass es wirklich dem Ende entgegengehen könnte. Ich weiß nicht, wann die Entrückung ist. Aber ich habe für mich so festgestellt, sieh mal lieber zu, dass du alles in Ordnung hast, dass es, wenn es soweit ist, dass du dabei bist. Es gibt bei YouTube so ein schönes kleines Video, das heißt die Entrückung. Da ist so eine Gemeinde so wie hier, vorne steht einer mit der Bibel in der Hand, auf einmal fällt die Bibel runter, weil der Typ ist nicht mehr da. In der Gemeinde sitzen nur noch 5 Mann, alle anderen sind weg. Dann zeigen sie da einen jungen Mann, der guckt neben sich, seine Frau ist weg und er begreift, was passiert und fällt auf die Knie und fängt an zu weinen. Also, ich will euch keine Angst machen. Ich will nur sagen, wir haben noch Gnadenzeit, nutzt die Gnadenzeit. Schiebt nicht irgendwelche Dinge vor euch her oder geht da leichtfertig mit um. Ich habe letztens bei DWG-Radio, höre ich sehr gerne, habe ich was gehört, eine Predigt. Da wurde ein französischer Gelehrter vorgestellt. Wie hieß er noch? Blaise Pascal? Ja. Der ist vor 400 Jahren geboren. Er war Mathematiker und ein Physikgenie und hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung entdeckt. Bei einem Verkehrsunfall mit seiner Pferdekutsche entging er knapp dem Tod und fragte sich dann, was wäre wenn? Was wäre wenn, wenn es heute soweit gewesen wäre? Wo wäre ich dann? In seiner sehr kühlen, logischen Denkweise kam er zu dem Ergebnis, sollte die Bibel nicht stimmen, also ne? Nur mal angenommen, dann verliere ich nichts. Dann bin ich genauso tot wie alle anderen und bin weg und alles, ja, ja. Auch, ich habe auch nichts verloren, wenn ich da jeden Sonntag hinlaufe und Geld gebe und bete und so, habe ich schöne Gemeinschaft gehabt. Sollte die Bibel aber doch stimmen. Und ich glaube ihr, gewinne ich alles. Glaube ich ihr nicht, verliere ich alles. Also ich sage jetzt mal, es gibt für mich keine andere Möglichkeit. Alles andere ist mir vollkommen unlogisch. Wenn ich in die Natur gucke, wenn ich mir die Menschen angucke, wenn ich die verschiedenen Religionen sehe, es muss stimmen. Es kann nicht anders sein. Es kann nicht anders sein. Und wir wollen dieser Stimme, die heute noch genauso laut da ist, sollte Gott gesagt haben, wir wollen ihr nicht Gehör schenken. Wir wollen nicht von dieser Frucht abbeißen. Was haben wir denn zu gewinnen in dieser Welt? Da gibt es so eine Jever-Werbung, wo so junge, hübsche Menschen auf so einem Segelschiff in den Sonnenuntergang segeln und trinken dann da ihr Bier. Das ist so die Freiheit, oder? Nein, das sind Trugschlösser. Wir hatten hier mal einen Pastor, der hat mal zu mir gesagt, Nils, du hältst die Bibel fest wie ein Geländer durch dein Leben. Lass es doch mal los und gehe mal frei durch den Raum. Meine Antwort war, ich weiß, wohin dieses Geländer führt und ich lasse es nicht los. Ich möchte euch Mut machen, an Gottes Wort festzuhalten, euch nicht von Leuten, die euch sagen, ihr seid ein bisschen blöde oder so, nicht abbringen lassen. Es geht um zu viel, es geht um alles. Wir haben ein Wissen und ein Glauben in uns, wo wir auch die Verpflichtung haben, ihn zu teilen, es anderen Leuten zu sagen. Wir wissen doch, was sein wird nach dem Tod. Wer hat denn am meisten über die Hölle geredet? Ich will nicht solche Angstmachtpredigen halten, aber es ist Realität. Jesus selber redet darüber. Wir haben einen Schatz im Herzen und im Kopf. Und wir sind das Licht der Welt. Und das Salz sollen wir sein. Und wir haben eine Verpflichtung dem Nächsten gegenüber. Die können wir gar nicht einhalten, wenn wir selber nicht mehr glauben. Was sind wir denn? Nichts mehr. Die Parchimer Geschwister, wo ich letzte Woche war, die haben die gleiche Predigt gekriegt. Die haben das sehr gut aufgenommen. Wir hatten eine ganz lebendige Gebetsgemeinschaft. Sie halten fest am Wort Gottes. Ich hatte große Freude dort. Wir hatten sehr gute Gemeinschaft. Das war für mich sehr mutmachend. Ich denke mal, auf vielen Kanzeln könnte man diese Predigt gar nicht mehr halten. Die würden einen rausbitten. Aber ich stehe dazu und ich mache euch Mut. Und vielleicht, mir kommt auch dieses Lied in den Kopf, bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Haltet fest. Amen.